Sie hören Psychologie heute kompakt, Ausgabe 74, Jahr 2023. Depressionen bewältigen, wo die Ursachen liegen, was hilft, was uns schützt. Gelesen von Claudia Gräf, ein Hörbuch der Verlagsgruppe Belz. Einige Worte vorab von Dorothea Siegle, Chefredakteurin der Psychologie heute. Liebe Hörerinnen und Hörer, draußen scheint warm die Herbstsonne, aber man möchte liegen bleiben, nur den Hund mal leicht am Hals kraulen und dann zurückkehren in seinen Kosmos der Niedergeschlagenheit. Kennen Sie dieses Gefühl? Die Zahl der Menschen steigt, die wegen Depressionen krankgeschrieben sind, zeigen Studien. Das heißt aber auch, dass die Erkrankung kein Tabu mehr ist. Menschen, die früher geschwiegen haben und deren Rückzug vielleicht nur von einem geliebten Haustier gesehen wurde, sprechen heute mit anderen darüber und holen sich Hilfe. Uns war es wichtig, in dieser Hörbuchausgabe viele verschiedene Blickwinkel auf die komplexe Erkrankung Depression zu werfen. Wie kann man sie möglichst frühzeitig erkennen? Wie zeigt sie sich bei Kindern und wie in ihrer bipolaren Form? Welche Behandlungen gibt es und was hat Betroffenen im Alltag geholfen? Wir hoffen, dass dieses Wissen Verständnis für die Erkrankung fördert und niemand allein bleibt. Die besten Wünsche sendet Ihnen Ihre Dorothea Siegle. Teil 1: Depression verstehen. In diesem ersten Teil des Hörbuchs stehen die verschiedenen Formen der Depression im Mittelpunkt. Vielleicht kennen Sie solche düsteren Stimmungen auch selbst. Wenn Sie sich niedergeschlagen fühlen, keine Lebensfreude mehr spüren oder Ihre Gedanken sogar um Suizid kreisen, dann holen Sie sich Hilfe. Sprechen Sie mit jemandem über Ihre Gefühle. Die Telefonseelsorge bietet eine anonyme Telefonberatung an, entweder unter der Rufnummer 0800 3x die 1 0 3x die 1 oder unter der Rufnummer 0800 3x die 1 0 3x die 2. Der Anruf ist kostenlos. Sie erreichen die Mitarbeitenden auch online im Chat unter telefonseelsorge.de. Graue Tage, helle Tage. Schlecht drauf ist jeder Mensch ab und zu. Doch wer dauerhaft niedergeschlagen ist, sollte sich Hilfe suchen. Aber was ist noch normal? Wann handelt es sich um eine ernsthafte Erkrankung? Das ist für Betroffene schwer zu erkennen. Von Anne Ev Usthoff. Sarah Wagner machte sich Sorgen. Um sich selbst. Schon länger war die Lehrerin reizbar und schlecht drauf, stritt mit ihren Söhnen und ärgerte sich über ihre Schülerinnen und Schüler. Nachts schlief sie unruhig, lag viel wach und grübelte über den kommenden Tag. Auch ihre finanzielle Situation und die ein Jahr zurückliegende Trennung von ihrem Mann beunruhigte sie. Wie würde sie die große Autoreparatur bezahlen? Und wieso waren zwei Schülerinnen ihrer 8. Klasse gerade so nervtötend? Ihr Nacken war verspannt, manchmal hatte die 39-Jährige morgens keine Lust mehr aufzustehen. Es war alles nur noch anstrengend. »Pass auf dich auf, nicht, dass du noch depressiv wirst«, sagte eine Kollegin. Steckte Sarah Wagner nur in einer schwierigen und sorgenvollen Lebensphase? Oder war sie wirklich schon depressiv? Manchmal ist die Grenze schwer zu ziehen. Schlechte Stimmung allein ist natürlich noch kein Grund zur Sorge. Depressiv im Sinne von niedergeschlagen oder pessimistisch fühlen wir uns allemal. Ohnmachtsgefühle oder Niedergeschlagenheit sind normale Reaktionen auf belastende Ereignisse wie Streit oder Enttäuschungen. Sogar Hunger oder anhaltend schlechtes Wetter können solche Gefühle auslösen. Wir alle sind mal traurig, auch wenn die meisten Menschen das gern verschweigen. Verstimmungszustände sind Teil unserer emotionalen Grundausstattung. Wir brauchen die schlechten Tage sogar, um die guten überhaupt als solche wahrnehmen zu können. Gerade diese emotionale Schwingungsfähigkeit mache unsere seelische Gesundheit aus, erklärt Günther Niklewski, ehemaliger Chefarzt der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Klinikum Nürnberg. gehe es um die Frage, ob ein Patient oder eine Patientin lediglich sehr niedergeschlagen oder schon depressiv sei, schaue er genau darauf, ob diese Schwingungsfähigkeit vorhanden sei. Ich frage dann nach der Lebensfreude. Gibt es noch Bereiche, in denen die Patienten Freude empfinden? Haben sie weiterhin Spaß an Treffen mit Freunden? Schmeckt das Essen noch? Dann haben sie in der Regel keine Depression, erklärt Niklewski. Für die Betroffenen selbst ist es schwieriger festzustellen, ob sie lediglich schlecht drauf sind oder schon eine Depression haben. Im Zweifel sollten sie professionellen Rat einholen. Als ein wichtiger Anhaltspunkt gilt, eine Verstimmung verbessert sich nach einigen Tagen von selbst oder kann durch Entspannungstechniken und regelmäßige körperliche Bewegung überwunden werden. Auch ausreichend Schlaf trägt zu einem besseren Wohlgefühl bei. Wer allerdings häufiger schlecht drauf ist, sollte unbedingt versuchen, Klarheit über die Auslöser seines Stimmungstiefs zu gewinnen. Steckt nämlich Stress hinter der Niedergeschlagenheit? Oder gibt es psychosoziale Ursachen, droht die Gefahr einer Chronifizierung und damit einer depressiven Erkrankung. Diese Gefahr beschreiben der Psychiater Jefferson Prince und die Psychologin Shelley Carson von der Harvard-Universität in ihrem Buch Almost Depressed, auf Deutsch fast depressiv. Sie gehen davon aus, dass vielen mittelschweren oder starken Depressionen eine subklinische Depression vorausgeht. Damit meinen sie eine Phase, in der die Erkrankung noch außerhalb der Diagnosekriterien für Depression liegt, aber die normale Verstimmung schon übersteigt. Für den Psychiater und die Psychologin ist fast depressiv, wer über Monate hinweg niedergeschlagen ist und keinen Weg findet, seine Stimmung aufzuhellen. Die Betroffenen können durchaus typische Symptome einer Depression aufweisen, allerdings treten diese eher gelegentlich und weniger intensiv auf. Fast Depressive erleben The Grays, also graue Tage, wie Prince und Carson diesen Zustand nennen. Wie belastend das sein kann, konnten sie in einer Studie mit 200 Teilnehmenden belegen. Personen, die leichte Depressionssymptome zeigten, waren unzufrieden mit ihrem Leben und auch mit ihren Beziehungen zu anderen. Sie litten häufiger unter Angst- und Stresssymptomen und glaubten, weniger Kontrolle über ihr Leben zu haben, als Personen, die völlig frei von Symptomen waren. Prince und Carson schildern die Geschichte ihres Patienten Saul, eines jungen, erfolgreichen Anwalts, der nach seiner Scheidung in ein tiefes Loch fällt. Zwar wird er von den Kolleginnen und Kollegen geschätzt und geht noch immer einigermaßen gern zur Arbeit, doch gibt er sich die Schuld am Versagen seiner Ehe und ist fast ununterbrochen niedergeschlagen. Nachts kann er kaum schlafen, tagsüber versucht er sich durch viel Arbeit von seinen Grübeleien abzulenken. Saul lebt sein Leben mechanisch, schreiben Prince und Carson. Er kann das volle Spektrum des Lebens mit seinen vielen Farben und seinem Reichtum nicht mehr erfassen. Er ist irgendwo in einem grauen Seelenzustand gefangen, zwischen dem Schwarz der Depression und dem hellen Licht des positiven Wohlergehens. Prince und Carson glauben, dass sich in 3 von 4 Fällen eine subklinische Depression zu einer Major Depression entwickelt. Deshalb plädieren sie für frühzeitige Interventionen. Ganz ähnlich sieht es der emeritierte kanadische Psychologieprofessor und Psychotherapeut David A. Clark. Auch er rät in seinem Buch The Mood Repair Toolkit, möglichst früh gegen die grauen Tage anzugehen, damit sie nicht zu einem chronischen Zustand werden. Was uns schutzlos gegen drohende Depressionen macht, ist unsere Unkenntnis, unsere schlechten Stimmungen zu reparieren, schreibt Clark. Doch wie repariert man anhaltende Niedergeschlagenheit? Was hilft Menschen, die mit vielen Stressfaktoren zu kämpfen haben und schon eine längere Zeit sehr bedrückt sind? Prince und Carson empfehlen 4 Wege, um sich aus dem Stimmungstief herauszuhangeln. Auf der Verhaltensebene raten sie zu einfachen, stressreduzierenden Tätigkeiten, die Wohlgefühl erzeugen, wie Sport, Musik hören, Malen oder Gartenarbeit. Auf der psychologischen Ebene empfehlen sie Betroffenen, stärker darauf zu achten, wie automatisierte negative Gedanken die Niedergeschlagenheit noch verstärken. Gemeint sind Gedanken wie: Ich werde sowieso keinen Job bekommen oder mich findet sowieso keiner attraktiv. Denn gerade diese unbewussten Grübeleien führen häufig in die Depression. Stimmungsprotokolle und Achtsamkeitstrainings können dagegen helfen. Auf der sozialen Ebene plädieren Prince und Carson für mehr Unterstützung durch Familie, Freunde und Bekannte, denn ein starkes soziales Netz ist erwiesenermaßen ein Schutzfaktor gegen klinische und subklinische Depression, schreiben sie. Auf der biologischen Ebene schließlich raten sie zu ausreichend Schlaf, gutem Essen und eventuell Nahrungsergänzungsmitteln wie Folsäure, Magnesium und, falls notwendig, pflanzlichen Arzneimitteln wie Johanniskraut. Gute Gespräche mit Freunden, die tägliche Joggingrunde oder das stimmungsauffällende Johanniskraut helfen zweifelsohne, wenn graue Tage nicht weichen wollen. Inzwischen gibt es mit Mood Gym ein wissenschaftlich fundiertes Online-Programm gegen Depressionen, das zeitlich flexibel, kostenfrei und anonym genutzt werden kann. Es basiert auf der kognitiven Verhaltenstherapie und besteht aus 5 Modulen zu den Themen Gefühle, Gedanken, der Entwicklung alternativer Gedanken, Stressbewältigung und Beziehungen. Wer sich dafür interessiert, kann Mood Gym in die Browser-Suchleiste eingeben, das Programm aufrufen, sich registrieren und loslegen. Eine schwere Depression lässt sich mit solchen Maßnahmen allerdings nicht in den Griff bekommen. Im Laufe des Lebens erkrankt etwa jeder 5. bis 6. Erwachsene in Deutschland einmal an einer Depression, schreibt die Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention. Die Betroffenen selbst erkennen allerdings oft nicht, dass sie an einer behandlungsbedürftigen psychischen Störung leiden. Ulrich Hegel, der Vorstandsvorsitzende der Stiftung, sieht das Problem vor allem darin, dass die Betroffenen ihre Gefühle der Hoffnungslosigkeit und Niedergeschlagenheit nicht als Krankheitssymptom wahrnehmen. Das gilt vor allem dann, wenn sie depressive Zustände nicht kennen. Wenn man schon mal depressiv erkrankt war, erkennt man womöglich die Symptome und geht zum Hausarzt oder Psychiater, sagt Hegel, der als Professor an der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Universitätsklinikums Frankfurt-Main arbeitet. Wer aber noch nie eine Depression hatte, tut sich schwerer, ihr frühzeitig entgegenzuwirken. Auch deshalb, weil eine anflutende Depression nicht immer eine akute Reaktion auf schwierige Lebensumstände ist. Bisweilen liegen die Ursachen von Depressionen weit in der Vergangenheit. Aktuelle Lebensereignisse wie berufliche Probleme können unbewusste Kindheitskonflikte und verdrängte Gefühle an die Oberfläche spülen und Depressionen mit auslösen. Manchmal sind auch gar keine Auslöser erkennbar. Bei vielen depressiven Störungen spielen vor allem genetische Faktoren eine wichtige Rolle. Depression ist so unspezifisch wie Fieber, sagt Günther Niklewski. Dahinter kann eine Verstimmung aufgrund von Lebensereignissen stecken oder auch die biologische Anfälligkeit für diese Erkrankung. Eine Depression verändert nicht nur das Fühlen, sondern auch das Denken und Verhalten der Betroffenen, und zwar tiefgreifend und langfristig. Das unterscheidet sie von der Niedergeschlagenheit. Der amerikanische Sozialpsychologe Martin Seligman hat das veränderte Denken depressiver Menschen so beschrieben: Pessimistische Erklärungsmuster sind der Kern depressiven Denkens. Eine negative Auffassung von der Zukunft, von sich selbst und von der Welt rührt daher, dass man die Ursachen für negative Ereignisse als dauerhaft, global und persönlich ansieht, die Ursachen für positive Ereignisse dagegen als zeitweilig, spezifisch und äußerlich. Das Verhalten depressiv Erkrankter ist durch Passivität und Unentschlossenheit gekennzeichnet. Oft kommen auch noch körperliche Veränderungen wie Appetitlosigkeit und Gewichtsverlust sowie Schlafstörungen hinzu. Eine echte Depression ist kein momentaner Durchhänger, sondern verschlimmert sich mit der Zeit und führt zu einer grundlegenden Veränderung des Selbsterlebens. Freudlosigkeit, Anspannung und Schuldgefühle sind typische Symptome. Sprüche wie »Wird schon wieder« oder »Reiß dich zusammen« helfen nicht, denn Erkrankte sind nicht in der Lage, positiv auf ihr Leben zu schauen. Wenn unsere ganze Menschheitsfamilie fühlen würde, wie ich fühle, gäbe es nicht ein fröhliches Gesicht auf dieser Erde, schrieb Abraham Lincoln, der 16. Präsident der Vereinigten Staaten, einst in sein Tagebuch. Ich weiß nicht, ob es mir jemals wieder besser gehen wird. Eine schreckliche Ahnung sagt mir, dass das nicht der Fall ist. So kann es einfach nicht weitergehen. Entweder es geht mir bald besser oder ich muss sterben. Nach heutigen Maßstäben litt Lincoln an einer rezidivierenden depressiven Störung. Das bedeutet, dass die Depression wiederholt vorkommt. Ihn ereilten immer wieder schreckliche Phasen der Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung. Das internationale Diagnosesystem für körperliche und psychische Erkrankungen der Weltgesundheitsorganisation ICD-11 unterteilt die depressive Erkrankung in verschiedene Formen und Schweregrade. Eine schwere Depression, auf Englisch Major Depression, können Ärztinnen und Psychotherapeuten oft schon anhand des Bewegungsmusters einer Patientin innerhalb von wenigen Sekunden diagnostizieren. Depressive Menschen haben oft eine starre Mimik, sie bewegen sich langsam und ohne Dynamik. Schwieriger ist es, eine leichte oder mittelschwere Depression zu erkennen, denn hier sind die Grenzen zum Stimmungstief fließender. Gerade für Hausärztinnen und Hausärzte stellt diese Diagnose eine Herausforderung dar, denn bei ihnen werden depressiv erkrankte Patientinnen meist zuerst vorstellig. Sie klagen dabei oft nicht über Niedergeschlagenheit, sondern über körperliche Beschwerden wie Kopf-, Rücken- oder Magenschmerzen. Detlef Niemann war Allgemeinmediziner in eigener Praxis in Hamburg-Harburg. Er stellte fest, dass er die Depression seiner Patienten häufig gezielt suchen musste. Hatte er das Gefühl, dass deren körperliche Symptome einen psychischen Hintergrund hatten, testete er die Betroffenen mit einem speziellen Fragebogen auf Depression. Oft stellte sich dann tatsächlich heraus, dass sie inmitten von krisenhaften Situationen oder auch Depressionen steckten, etwa aufgrund von Arbeitslosigkeit, Trennungen oder Verlusterlebnissen, und dass sie Hilfe brauchten. Er erlebte allerdings auch häufiger, dass Patientinnen und Patienten sich selbst als depressiv diagnostizierten, aber gar nicht erkrankt waren. Ich stelle fest, dass manche Menschen im Sinne der Selbstoptimierung meinen, sie seien im Beruf nicht gut genug und müssten wohl depressiv sein. Der Psychoanalytiker Günther Niklewski steht dem Konzept der leichten Depression aus diesem Grund skeptisch gegenüber. Auch er glaubt, dass viele Menschen im Zeitalter der Selbstoptimierung verlernt haben, Verstimmungen zu ertragen. Man müsse heute immer fit und gut drauf sein. Niklewski wünscht sich mehr Reflexions- und Kritikfähigkeit von den Menschen. Also die Fähigkeit, nicht an all dem Quatsch um sie herum teilnehmen zu müssen. Er sorgt sich, dass die Depression allmählich zu einer Chiffre für Verstimmung wird. Tatsächlich befürchten viele Expertinnen und Experten, dass gesunde seelische Zustände heute zunehmend pathologisiert werden. Besondere Kritik erfährt die aktuelle Ausgabe des amerikanischen Diagnostikhandbuchs Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-5. Dieses empfiehlt den Expertinnen zum Beispiel zu prüfen, ob bei emotionalen Reaktionen auf Verlustereignisse wie etwa einen Trauerfall nicht eine Episode einer Major Depression diagnostiziert werden sollte. Da ein wesentliches Merkmal einer Depression eine mindestens zweiwöchige Zeitspanne mit entweder depressiver Stimmung oder Verlust des Interesses oder der Freude an fast allen Aktivitäten ist, kann das bedeuten, dass bereits eine mehr als 2 Wochen andauernde Trauer als behandlungsbedürftig diagnostiziert wird. Rainer Richter, ehemaliger Präsident der Bundespsychotherapeutenkammer, hält das für Unsinn. Wer intensiv trauert, erfüllt zwar häufig formal die Kriterien einer Depression, ist aber nicht krank. Der Schmerz von Trauernden kann durchaus Monate oder über ein Jahr dauern, und sollte nicht als behandlungsbedürftig gelten, findet er. Experten warnen davor, die Diagnostik auszudehnen und bereits Verstimmungen, Trauer oder beginnende Depressionen therapeutisch zu behandeln. Stattdessen plädieren sie für eine bessere Versorgung von Menschen mit schweren Depressionen. Dort ist die Not groß. Lange Wartezeiten für Termine beim Psychiater oder der Psychotherapeutin verstärken das Leid der Betroffenen und erhöhen das Suizidrisiko. Denn die Depression ist eine lebensbedrohliche Erkrankung. Mindestens 10% der Patientinnen und Patienten mit schweren Depressionen unternehmen einen Suizidversuch. Generell müssen wir unsere Versorgung nicht im Bereich der sehr leichten Depressionen ausdehnen, sondern im Bereich der schweren Depressionen, sagt Ulrich Heger. Auch sein Kollege Günther Niklewski findet, wir erreichen nicht die richtigen Leute mit dem Einsatz, den wir bringen. Gerade die Psychotherapie ist eine zu kostbare Ressource, als dass wir sie mit dem Füllhorn ausschütten könnten. Schwierige Lebensphasen lassen sich manchmal auch ohne fachliche Hilfe bestreiten. Sarah Wagner half eine Auszeit. Ihr Hausarzt schrieb sie wegen Erschöpfung 2 Wochen krank. Und langsam konnte die Lehrerin wieder in einen geregelten Schlaf finden. Damit kam die Kraft zurück und auch die Bereitschaft, sich konstruktiv mit ihren Lebensproblemen und Stressfaktoren auseinanderzusetzen. Das ließ sie wieder optimistischer denken, ganz ohne Psychotherapie oder Medikamente. Manchmal reicht schon etwas Abstand, um wieder klarer in die Zukunft zu blicken.